Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not grüßt Sie Volker Niggewöhner. Ich wünsche allen Hörern Gottes Segen im neuen Jahr, dass wir auch mit der Vorstellung einer kleinen neuen Reihe beginnen wollen. Die Journalistin Marie-Pauline Meyer hat für Kirche in Not einige deutsche Bischöfe auf Spaziergängen begleitet und sie zu für den christlichen Glauben wichtigen Themen befragt. Den Anfang macht heute der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit seinen Gedanken zum Gebet. Im zweiten Teil der Sendung hören Sie dann das Referat Salz der Erde von Bischof Hanke, gehalten auf dem Kirche in Notkongress Treffpunkt Weltkirche 2008. Es ging um das Thema Neuevangelisation in schwieriger Zeit.
Bischof Dr. Gregor Maria Hanke, geboren 1954 als jüngstes von 6 Kindern, studierte Theologie und später noch Anglistik, schloss sich 1981 der Benediktinerabtei Plankstetten an, war fast 15 Jahre ab vom Kloster Plankstetten, promovierte an der Theologischen Fakultät der Jesuitenhochschule St. Georgen und ist seit 2006 Bischof von Eichstätt mit dem Wahlspruch »Unser Glaube ist unser Sieg«.
Herr Bischof Gregor Maria Hanke, wir wandern heute zusammen über den Benediktinerweg, aber eigentlich heißen Sie doch Franz.
Vom Taufnamen her heiße ich Franz. Den heiligen Franz von Assisi hat man mir als Namenspatron gegeben, worauf ich auch stolz bin. Beim Klostereintritt wechselt man ja den Namen, zumindest bei den Benediktinern oder bei den monastischen Orden. Und ich dürfte mir den heiligen Gregor von Nyssa als Namenspatron für den Weg des monastischen Lebens auswählen.
Wie kann man es lernen, das Beten? Haben Sie zum Beispiel früher das schon mitbekommen als Kind?
Gut, ich komme aus einer tief religiös geprägten Familie. In meinem Elternhaus hat das Gebet zum Tagesprogramm gehört. Nicht nur das Morgen-Abend-Gebet, nicht nur der Angelus, der Engel des Herrn und das Tischgebet, sondern auch der Rosenkranz, auch der gemeinsame Besuch der Heiligen Messe. Da war schon ein festes Programm vorgegeben. Ich bin dann in einem kirchlichen Internat groß geworden während der Gymnasialzeit und da hatten wir natürlich auch einen festen Rahmen. Da bin ich beim ersten Punkt. Also beten. Beten braucht auch, um es zu lernen, eine gewisse Ordnung. Das ist wie beim Sport. Ich kann nicht von meinen Träumen, ein toller Sportler zu werden, wirklich Sportler werden, sondern ich brauche eine Trainingsordnung. Ich muss mich da hineinbegeben. Und so ist es auch beim Beten.
Aber Sie haben gerade gesagt, Ordnung ist wichtig, das tägliche Leben. Darin dieses Gebet einzubetten, das ist so schwierig.
Ich denke, es gibt Phasen im Leben, vor allem wenn ich so an die Pubertät mich zurückerinnere, da ist es tatsächlich so, dass man das Beten nicht so mag, dass es nicht so schmeckt und dass man es langweilig und fad findet. Aber zum Beispiel im Erwachsenenalter, wenn mich die Sinnfrage beschäftigt, wofür lebe ich denn? Wofür tue ich all das, was ich im Beruf auf mich nehme, in der Familie auf mich nehme? Da glaube ich, haben wir einen guten Anknüpfungspunkt für das Beten. Beten ist der Sehnsucht Raum geben.
Das hört sich einfacher an, als es in Wirklichkeit ist.
Beten ist nicht kompliziert. Beten heißt zunächst einfach mal da sein für Gott. Einfach da zu sein. Es gibt die schöne Erzählung vom Pfarrer von Ars, der einmal einen Bauern gefragt haben soll, was er denn so lange vor dem Tabernakel mache. Und der Bauer haben ihm geantwortet, ich schaue ihn an und er schaut mich an. Da sein vor Gott. So wie ich gerne in der Gesellschaft eines lieben Menschen bin, das ist mir doch keine Last, so will ich da sein vor Gott. Damit fängt das Beten an. Nicht mit Arbeit, nicht mit Mühe, sondern zunächst mal da sein.
Sollen wir es mal versuchen, hier an der Kapelle?
Ja.
Ob das funktioniert, so wie Sie das sagen.
ist doch schön, dass die Menschen hier mitten in der Natur an einer befahrenen Straße zugleich einen solchen Ort, einen solchen Gebetsort errichten und damit uns Kunde geben, damit uns ein Zeugnis geben, Gott ist da, er ist überall da, er geht mit uns.
Aber ist er auch wirklich jetzt hier?
Er ist sicher hier, da bin ich überzeugt. Allein schon, wenn wir beide über ihn sprechen, ist er da.
Was erwarten Sie eigentlich vom Gebet, vom Beten?
Ich erwarte, dass ich in der Beziehung mit Christus und auch in der Erfahrung seiner Liebe vertieft werde. Das ist meine Erwartung an das Gebet. Das entspricht dem, was ich auch von einem guten menschlichen Dialog erwarte. Wenn ich mit einem Menschen Kontakt pflege, den ich schätze, dann erwarte ich die Vertiefung der Beziehung, die Verlebendigung der Beziehung und ja, die Vertiefung der Freundschaft. Und genau darum geht es im Gebet auch.
Aber wozu nutzt das, die Vertiefung?
Die Vertiefung nutzt, damit mir das Ziel meines Weges immer klar bleibt, dass ich auch in schwierigen Phasen weiß, worum es geht in meinem Leben.
Aber was für Fragen hatten Sie dann zum Beispiel in der Jugend?
Ja, natürlich. Ende der 60er, Anfang der 70er war die Frage, existiert Gott überhaupt? Macht es Sinn, sein Leben auf Gott zu setzen? Muss man nicht die Welt viel mehr durch soziales Engagement, durch sozialen Einsatz verändern? Was nutzt da Beten? Das ist passivische Haltung.
Genau.
Und diese Fragen haben uns schon bewegt.
Und haben Sie auch Antworten gefunden?
Ja, ich habe die Antwort selbst gefunden und durch Hilfe anderer Menschen gefunden, dass Beten Sinn macht. Eine soziale Tätigkeit, ein soziales Engagement, ohne die tiefe Verwurzelung in Gott, die gleitet allzu leicht ab in Mache. Es wird zum Selbstzweck. Dagegen, wenn ich in die Tiefe gehe, wenn ich meine Wurzeln in Gott hineinbohre, wenn ich das so sagen darf, und das ist ja das Beten, dann empfange ich letztlich von ihm. Er wird tätig in meinem Leben. Und je mehr er tätig wird in meinem Leben, desto mehr werde ich selbst. Das ist das Paradox und das Wunder des christlichen Glaubens. Sich loslassen, sich aufgeben, um immer mehr in Gott verwurzelt zu sein. Und je mehr ich in Gott bin, je mehr bin ich selbst, ich selbst.
Wandern in der Jura 2000 Region auf dem Benediktinerweg im Beilngries mit einer Gesamtlänge von 17 Kilometern. Der Benediktinerweg ist ein abwechslungsreicher Wanderweg am Main-Donau-Kanal entlang, dann ins Sulztal mit Waldpassagen, Hangwegen und schönen Ausblicken.
Also die feste Formen des Gebetes helfen Ihnen im Leben.
Wenn ich mich ganz in die Psalmen hineinbegebe, wenn ich nicht während der Psalmen über meine Probleme nachdenke und diskutiere, das ist oft auch eine Form des Unandächtigseins. Man betet mit den Lippen, aber die Gedanken sind ganz woanders. Und das, ein solches Beten, das finde ich erschöpfend, das erschöpft einen. Aber wenn ich mich ganz hineinbegebe in einen Psalm mit seinen unterschiedlichen Schattierungen, dunkle Farben, helle Farben, Klage, Lobpreis, wenn ich da eins werde, dann finde ich enorm Kraft in diesem Gebet. Und ich habe wiederholt die Erfahrung gemacht, wenn mir das gelingt, dass ich ganz eins werde mit dem Psalmgebet, dann ist das erfrischender als ein einstündiger Mittagsschlaf. Da kommen Sie von solch einem Mittagsgebet gestärkt heraus, als wenn Sie sich eine Stunde hinlegen und schlafen. Es gibt Kraft, auch physisch. Das kann man regelrecht spüren.
Und sind Sie da mal reingeraten in dieses Rad, dass Sie nicht mehr beten konnten, keine Zeit mehr hatten?
Also in der Anfangszeit meines Bischofsamtes, da stürmten die Termine nur so auf mich ein. Es war so viel zu tun, weil eben über ein Jahr lang Vakanz gewesen ist. Ich hatte auch noch die ganze Infrastruktur noch nicht so zur Verfügung. Und das war eine gefährliche Zeit. Da musste ich dann anhalten und sagen, das kann es nicht sein. Mein erster Dienst ist nach wie vor der geistliche Dienst, dieses Stehen vor Gott, dieses Gehen mit Gott. Ich darf nicht zum Funktionär werden. Ich habe mir dann eben auch Zeit genommen im folgenden Jahr für Exerzitien. Und ich will auch immer wieder meinen Terminplan überprüfen, dass für die Lectio Divina, für das persönliche Gebet, auch ausreichend Zeiträume vorhanden sind. Aber das ist kein Automatismus, da muss man dafür was tun. So wie man für die Gesundheit was tun muss, muss man auch für ein gesundes geistliches Leben etwas tun. Dass auch die Lungen der Seele beatmet, belüftet werden durch das Gebet. Das Gebet, das ausreichende Gebet, ist so wichtig wie die frische Luft. Das ist der Atem der Seele. So, grüß Gott, liebe Kinder vom Planstettener Kindergarten. Grüß euch. Ja, grüß euch, grüß Gott. Betet ihr auch hier im Kindergarten gemeinsam?
Ja.
Ah, das ist ja klasse. Und was betet ihr da?
Vater unser im Himmel.
Das finde ich ganz, ganz gut, wenn ihr betet, weil dann sprecht ihr mit dem lieben Gott. Und er ist da bei euch. Er ist ganz aufmerksam und er kennt jeden von euch und hat an jeden von euch Interesse. Aber wenn das so ist, dass ihr auch das Vaterunser gemeinsam beten könnt, das würden wir doch jetzt mal zusammen sprechen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Ja. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus segne dich. Jesus segne dich.
Wenn wir beten, sagen wir doch immer bitte.
Ja, das ist eine Krux in unserem Gebet, dass wir uns zu sehr auf das Bittgebet stürzen. Natürlich hat das Bittgebet seine Bedeutung, vor allem das Bittgebet für die Welt, für die Nöte der Welt. Aber wir beten oft sehr stark in unseren eigenen Anliegen. Wir möchten Gott zu unserem, wie soll ich sagen, Handwerker machen. Er muss uns das schaffen, was wir eigentlich gerne hätten, was wir gerne verwirklicht hätten.
Und warum ist es gefährlich?
Weil wir dann Gott zum Ding machen. Und seiner Größe und auch seinem Anspruch und auch seiner unendlich viel größeren Liebe keinen Raum mehr lassen. Überall dort, wo wir Gott unter die Dinge des Lebens einreihen, vielleicht sogar noch unter die kostbaren Dinge des Lebens, da zerbricht die Gottesbeziehung und da zerbricht dann auch menschliches Leben, weil Gott kein Ding ist, sondern er ist der liebende Vater, der uns einlädt, in eine Beziehung mit ihm und der aus der Beziehung heraus unserem Leben Reichtum, Schönheit und Kraft schenken will.
Wo ist Gott, wenn meine Wünsche nicht erfüllt werden?
Gott ist da, er hält mir die Treue, auch wenn ich ihn momentan nicht begreife, weil meine Wünsche nicht erfüllt werden. Aber weil Gott mich liebt, wage ich zu sagen, dass Gott Größeres für mich bereithält, als ich gerade bitte, dass er anderes, Besseres für mich bereithält. Als
so wie eine Bank?
Ja, als ich erfüllt haben möchte.
Also geht man von der Größe Gottes aus?
Die Größe Gottes. Er ist größer, er sieht weiter als der Mensch. Der Mensch sieht vielleicht den nächsten, den übernächsten Schritt. Gott sieht den ganzen Weg und er will den Menschen liebend führen auf diesem Weg.
Und Sie haben ein Buch dabei mit Ihren Lieblingsgebeten. Können Sie uns das zeigen?
Ja, das ist ein Buch aus Kindertagen. Als ich damals ins Internat kam, haben mir meine Eltern dieses Buch gekauft, geschenkt. Es ist ein Buch, das im Oratorium in Leipzig entstanden ist, von Josef Gülden. Lehre uns beten heißt es. Und die Mutter hat damals auch das Datum reingeschrieben, Ostern 1966, mit meinem Namen. Und das sind Gebete für alle möglichen Anlässe. Also so ein richtiges Vademecum, so ein richtiges Manuale, das man in allen Situationen benutzen kann. Freud und Leid, es erfasst so das ganze Leben.
Jetzt sitzen wir hier so schön mit Aussicht auf Ihr Kloster, auf das Kloster Plankstetten. Würden Sie sagen, dass das noch Ihr Zuhause ist?
Mein geistliches Zuhause, mein geistlicher Wurzelboden ist das und bleibt das auch. Natürlich hat mich der liebe Gott jetzt auf einen anderen Posten gestellt. Ich bin Bischof und bin da für die ganze Diözese, bin da besonders auch für meine Priester, für die pastoralen Mitarbeiter. Und von daher möchte ich auch diese neue Aufgabe ganz und gar und ungeteilten Herzens ausüben. Ich würde sagen, die Kraft, die mir aus dieser Tradition zugeflossen ist und auch nach wie vor zufließt, die darf ich jetzt auch verteilen und darf andere daran Anteil nehmen lassen.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ach Herr, wir sind kleiner geworden als alle anderen Völker. So klagt im Buch Daniel der Beter angesichts der Vertreibung des Volkes Israel und seiner Verbannung nach Babylon. Ach Herr, wir sind kleiner geworden. Das müssen wir als Kirche in Europa und Nordamerika heute gleichfalls von uns sagen. Zurückgehende Gottesdienstbesucherzahlen, rückläufige Eintritte in die Priesterseminare und Ordensgemeinschaften, Ausdünnung des Glaubenswissens und der Glaubenspraxis. Das Spektrum der Majorität reicht von Desinteresse am Glauben bis hin zu sublimen und offenen Formen des Atheismus oder Neo-Atheismus. Wie nun gehen wir glaubende Menschen mit dieser Perspektive um, Minderheit zu werden oder schon zu sein? Lassen wir uns davon paralysieren oder gestalten wir daraus einen neuen Aufbruch? Wir sind in unserem geistlichen und kirchlichen Leben stark geprägt von den Kategorien der Quantität. Volkskirche, starke kirchliche Präsenz in der Gesellschaft, über Schulen, in Strukturen, in gesellschaftlichen Strukturen, über Caritas und sonstige kirchliche Werke und Initiativen. Anziehung der Massen nach wie vor bei kirchlichen Ereignissen, etwa bei internationalen Weltjugendtagen oder bei Feiern. Macht nicht die kleine Herde, die sich nicht fürchten soll, von der im Evangelium ja die Rede ist, hingegen wieder etwas vom Ursprung der Kirche und ihrer Verkündigung des Gottesreiches deutlich? Bietet dieses Kleinerwerden nicht auch einen Ansatz, den Ursprung wieder mehr ins Auge zu fassen und sich anstatt paralysiert in die Welt zu starren, den Neuaufbruch zu wagen? Die Minorität hat die Majorität zu verändern. Das Geheimnis des kommenden Gottesreiches verbindet sich mit einer Minorität, mit einer verschwindend kleinen Zahl, von der der Aufbruch in die Menge hinausgeht. Da wird uns das kleine Weizenkorn vorgestellt, das reiche Frucht bringt, wenn es in die Erde fällt und stirbt. Da ist das kleine Senfkorn, das kleinste unter den Samenkörnern, aus dem ein großer Baum wächst. Ferner ist die Rede vom Saatgut, von dem einiges auf den Weg, anderes unter die Dornen und wieder anderes auf steinigen Boden fällt. Und nur der Teil, der in fruchtbares Erdreich gesät wird, bringt zigfache Frucht. Und schließlich werden die Jünger als Salz der Erde bezeichnet. Ihr seid das Salz der Erde. Salz, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, steht für ein verschwindend kleines Quantum, gemessen an der Menge dessen, für die es verwendet wird. Das Wenige hat die Kraft, dem Größeren und Umfassenderen Geschmack zu geben. Die Kraft des Jüngerseins liegt also zunächst nach dem Evangelium in der Minderheit, an Einzelexistenzen, an kleinen Gruppen hängt diese Kraft. Die Minderheit gemäß dem Evangelium ist also keineswegs eine negative Größe, so als ob es um Verlust, um Reduktion, um Auflösung, um Verlust des gesellschaftlichen Status als einer ernstzunehmenden Größe ginge. Die soeben angeführten Bilder führen vielmehr zu einem Jüngersein und Christsein, das einen eingestifteten Wesenszug hat, Stellvertretung zu üben. Das Minderheitensein, das ein kleines Quantumsein, hängt mit unserer Sendung zusammen, Stellvertretung zu üben. Kleine, unscheinbare und scheinbar Schwache, das ist für das Große da. Als Getaufte werden wir versetzt in diese Seinsweise Gottes, der durch die Stellvertretung der Sünder am Kreuz die Menschen in eine neue Seinsweise versetzt hat. Ja, so heißt es im 2. Korintherbrief, für alle ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Christsein realisiert sich durch Stellvertretung. Ein Thema, das wir in der praktischen Spiritualität der letzten Jahrzehnte leider vernachlässigt haben. Stellvertretung ist theologisch gesehen, wenn wir auf das Kreuz blicken, der Tausch der Positionen. So hat es Hans Urs von Balthasar einmal ausgedrückt. Gott begab sich an die Stelle der vielen, der Sünder, damit die Sünder zu Gott gelangen. Das Prinzip Stellvertretung, das also aufs Engste verbunden ist mit dem Kleinsein, was dann in der Phänomenologie nach außen als Minoritätsein oft erfahren wird. Das Prinzip der Stellvertretung ist aber die Betrauung des Menschen mit Freiheit von Gott her. Ein zweites ganz wichtiges Thema, die Freiheit des Menschen. Weil Christus für uns stellvertretend gelitten hat, wurden wir gemäß Paulus im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 1, zur eigenen Freiheit befreit und erhalten aber dadurch, durch diese gnadenhafte Ausstattung, selbst wiederum eine Verantwortung übertragen für diese Freiheit. Der Mensch ist aufgerufen, in Freiheit Gott zu antworten. Das, liebe Schwestern und Brüder, brauchen wir uns von niemandem außerhalb des katholischen Raums absprechen lassen, so als ob die Kirche der Freiheit außerhalb von uns wäre. Freiheit, Stellvertretung, Freiheit. Damit baut das Reich Gottes zunächst auf den Einzelnen, dessen Entscheidung gefragt ist. Auch wenn uns die Taufe in die Gemeinschaft der Kirche einfügt und diese Gemeinschaft dem Schritt der Initiation des Einzelnen vorgängig ist, so bedarf es immer der Entscheidung des Einzelnen. Auch hier sind wir wiederum auf das Maß des quantitativ Kleinen und Unscheinbaren verwiesen. Der Einzelne, das Individuum, ist gefragt, Salz der Erde zu sein. Das Individuum ist also zunächst einmal das kostbarste und der zentrale Faktor für die Verkündigung der frohen Botschaft. Das Individuum, der einzelne Gläubige, der einzelne Christ, muss dahin kommen, und das ist unsere Berufung, in Freiheit das zu ergreifen, was Gott uns zugedacht hat. Das ist die höchste Vollendung menschlicher Würde, in Freiheit das zu ergreifen, was Gott dir, mir, einem jeden von uns zugedacht hat. Gott kennt keinen Uniformismus. Ich war eben gerade noch bei der Diskussion hier im Saal und habe das von der Gender-Diskussion mitbekommen. Das ist eine säkulare Form des Uniformismus. Gott kennt keinen Uniformismus. Daher müssen wir als Glaubende, als Kirche, als Gemeinschaften dem Individuum unter einem zweifachen Aspekt unsere volle Sorge zuwenden. Von seinem geistlichen Innenleben her und von seiner Sendung nach außen her. Also, wie können wir unser Minoritätsein positiv gestalten im Sinne von Stellvertretung und von Realisierung der Freiheit im Sinne Gottes? Die Innendimension. Wir müssen uns dahin orientieren, dass unser Leben ein Leben in der Gegenwart Gottes wird. Leben in der Gegenwart Gottes, das ist das große Problem unserer Gesellschaft. Wenn wir von Säkularisierung sprechen, dann heißt das, Gott ist ausgesperrt. Nein, wir Getaufte wollen in der Gegenwart Gottes leben. Dinge und Ereignisse des Lebens sind dann für mich Botschaft. Die Wirklichkeit wird transparent auf Gott hin. Der heilige Benedikt, aus dessen Tradition ich komme, nennt das Kloster, das ganze Kloster, Haus Gottes, Domus Dei. Er verwendet hier einen spätantiken Ausdruck, den man eigentlich dann schon für das Gotteshaus verwendet hat, für die Kirche. Domus Dei. Und darunter subsumiert er alles, die Werkstatt, die Krankenstation und den Gottesdienstraum des Klosters. Alles ist transparent auf Gott hin. Gott ist zugegen. Und wie mache ich das in der Gegenwart Gottes zu leben? Gehen Sie mal Ihren Tagesplan durch. Sie haben so unendlich viele Leerzeiten, während derer Ihre Gedanken spazieren gehen und sich mit unsinnigen Dingen beschäftigen. Füllen Sie diese Leerzeiten einfach mit Gott. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, beim Gehen durch die langen Klostergänge zum nächsten Termin, jetzt nicht schon an den Termin zu denken, sondern ganz da zu sein. Er, der Herr, ist da. Und die Bilder, die an den Wänden hingen, die sollten meinen Geist zu ihm hin erheben. Da gibt es auch gute Hilfsmittel, die man etwas abgetan hat in den letzten Jahrzehnten. Die Stoßgebete. Wenn Sie eine Kirchturmuhr schlagen hören, beten Sie ein kurzes Stoßgebet. Und schon leben Sie in der Gegenwart Gottes. Wir können uns mit dem Kreuzzeichen bezeichnen, wenn wir das Zimmer, die Wohnung verlassen, wenn ich in ein schwieriges Gespräch gehe, warum mache ich nicht vorher ein Kreuzzeichen, ein kurzes Gebet? Welche Rolle spielt das Weihwasser in unseren Wohnungen? Ein Freund aus meinem Freundeskreis, der in einer hoch angesehenen Stellung, staatlichen Stellung ist, der hat in seinem Büro ein Kreuz und ein Papstbild aufgehängt. Er sagt, er möchte in der Gegenwart Gottes leben. Und andere, die zu ihm ins Büro kommen, dazu einladen. Leben in der Gegenwart Gottes. Zweiter Punkt, Haltung des Hörens. Die Gegenwart Gottes lädt zum Hören ein. Hören auf Gott befähigt, die Freiheit zu ergreifen. Freiheit ist nicht ein Schlingern, ein Slalomfahren von einer Position zur anderen, sondern Freiheit realisiert sich im Hören auf Gottes Wort. Und nur solches Wort, und nur solches Hören führt zu wahrem Glück, denn allein Gottes Wille schenkt uns Erfüllung. Und daran krankt unsere ganze sogenannte Dialogkultur. Was wir als Dialog, gesellschaftlichen Diskurs bezeichnen, hat oft nichts mit Dialog zu tun, sondern das sind verzahnte Monologe, über die Herrschaftsansprüche gegenseitig vermittelt werden sollen, weil die Menschen nicht mehr hören können. Hören ist angesagt. Das erste Wort der Regel des heiligen Benedikt heißt nicht tu das, sondern höre, mein Sohn, obsculta fili, precepta magistri. Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters und neige das Ohr deines Herzens. Und wenn wir Hörende sind, dann wird auch unser Gebet in der Haltung des Hörens vollzogen. Dann gehen wir nicht zu Gott und wollen ständig etwas von ihm, sondern dann wird das Gebet ein Hörvorgang. Und Hören ist der erste Schritt im Dialog zwischen Gott und Mensch und auch untereinander. Liebe Schwestern und Brüder, was solch ein Gebet vermag, das sehen wir an der lukanischen Fassung der Erzählung der Verklärung des Herrn. Nur bei Lukas heißt es, Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Und während des Gebets ereignet sich die Verklärung. Das heißt, der Vorausblick auf Ostern. Verklärung, über das Verklärungsevangelium könnte man schreiben, Ostern im Alltag. Er antizipiert Ostern schon vor dem eigentlichen Osterereignis, weil er uns damit sagen will, der Jünger braucht Ostern im Alltag, er braucht die Ostererfahrung. Und die wächst aus seinen Beten heraus. Wie armselig ist unser Gebet oft. Vereinen wir uns mit dem Beten Jesu, um diese Lebensmacht Gottes auch in unserem Leben spürbar werden zu lassen. Und was noch zum Hören gehört, hören Sie einmal in Ihre eigene Lebensgeschichte hinein und deuten Sie Ihr eigenes Leben als individuelle Heilsgeschichte Gottes mit Ihnen. Rückschau unter dem Blickwinkel Gottes ist zugleich Vorausschau. Die Zukunft erschließt sich aus der im Rückblick von Gott her gedeuteten Geschichte. Das ist ein ganz biblischer Ansatz. Eine gute Übung, wo sind in meinem zurückliegenden Leben Gottes Spuren spürbar? Wo habe ich Grund, dankbar zu sein? Da wird Ihnen die Zukunft leichter fallen. Und ein dritter Punkt, der Weg der Reinigung. Gewahr werden der Versuchungen. Da haben wir auch gut dazu geschwiegen in den letzten Jahrzehnten. Positives Menschenbild, Abschied vom Bösen und das Böse wird nur noch psychologisiert. Natürlich spielt die Psychologie ihre Rolle, die möchte ich nicht minimieren. Aber es gibt doch noch ganz andere Kräfte. Und wer die leugnet, der hat sich schon zum Teil an sie ausgeliefert. Gewahr werden der Versuchung, die immer wieder sich in uns ereignen. Und der Akedia, der Lustlosigkeit, das ist vielleicht die Hauptkrankheit der Christen heutzutage. Lustlos, bringt nichts, keinen Bock, was soll das? Ach, Kirche gehen. Das ist klassisch ausgedrückt die Akedia. Das ist eine Versuchung. Und dagegen sollten wir angehen. Es gibt viele Wege, der vorzüglichste und der von der Kirche natürlich eindringlichst verlangte Weg ist zum Beispiel der Weg der Beichte, der sakramentalen Buße. Aber ich glaube, dass die Beichte vielen Christen heute auch deshalb so schwer fällt, weil sie weithin Versuchung nicht mehr als Versuchung erkennen und weil sie auch nicht wissen, wie sie mit negativen Gedanken umgehen. Wie gehen wir mit negativen Gedanken um, wenn sie sich über den Ehepartner, ich über den Mitbruder ärgere? Das frühe Mönchtum hatte hier die antirätische Methode. Gegenreden, gegenbeten, wenn negative Gedanken in mir auftauchen, gib deinem Geist ein Wort Gottes, ein Wort aus der Schrift. Bete einfach dagegen. Denke nicht über die negativen Gedanken nach, lass sie weiterziehen wie Wolken, bete dagegen. Drei Punkte nach innen aus meiner Erfahrungswelt, zwei Punkte noch ganz kurz nach außen, der große Rahmen, wie werden wir Salz der Erde, wie können wir unser Minoritätsdasein als Stellvertretung erfassen und da möchte ich noch zwei Punkte dazugeben. Wichtig ist in unserem Außenauftreten das Zeugnis geben. In der alten Kirche war es enorm wichtig für die Christen, Zeugnis zu geben. An der Kraft des Zeugnisses hat sich die Wahrheit der Lehre bewahrheitet. Ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Auch hier wieder das Minoritätendasein. Und noch zugespitzt, wir Lämmer werden von Wölfen erwartet. Aber wir sollen Zeugnis geben. Martys, der Zeuge, Martyreia, das Zeugnis. Brechen wir es herunter in unseren Alltag. Wo fängt das an? Traue ich mich in der Gaststätte vor dem Mittagstisch noch ein Kreuzzeichen machen und das Tischgebet sprechen? Wage ich in meiner Familie, auch wenn die heranwachsenden Kinder gerade nicht so eingestimmt sind, Gott auf eine liebenswürdige Art ins Gespräch zu bringen? Komme ich in einer Familie, in der ich der einzige Kirchgänger bin, nach der Kirche froh und wirklich von Gott erhoben zurück? Zeige ich denen, die um mich herum sind, wie mich das kräftigt und aufbaut? Das sind nur einige Beispiele. Ich möchte angesichts der Zeit nicht hier fortfahren. Zeugnis geben nach außen und das andere Solidarität, christliche Solidarität. In einer Gesellschaft, in der wir die totale Zerfletterung und Individualisierung vor Augen haben und schon spüren, haben wir ein enormes Pfund einzubringen. Christliche Solidarität. Und dabei geht es um Liebe, nicht um sozial-karitatives Engagement, das können Humanisten auch. Um Liebe. Liebe befähigt, fremdes Leid oder ein fremdes Schicksal zu verstehen und es wie das eigene zu erleben, ja, es gegebenenfalls sogar an die Stelle des eigenen zu setzen. Und damit sind wir wieder beim Thema der Stellvertretung. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin mit meinem Impulsreferat damit am Ende. Ich fasse noch einmal zusammen. Unser Minoritätssein, Salz zu sein, ist nicht negativ aufzufassen, sondern der Herr traut uns eine enorme Kraft zu. Wir sind aufgerufen, als diese Salzkörner Stellvertretung zu üben, die große Menge, die große Masse zu durchsäuern und darin christliche Freiheit zu realisieren, nämlich in Freiheit zu ergreifen, was der Herr uns zugedacht hat, was unsere Berufung ist. Und das ist wahres Glück.
Das war Weltkirche aktuell. Gedanken über das Gebet und die Neuevangelisierung in schwieriger Zeit haben wir heute gehört von dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Kirche in Not hat ein Büchlein mit Priesterporträts herausgebracht. Insgesamt 7 Priester, darunter auch Bischof Hanke, berichten darin von ihrer Berufung, über ihre Arbeit und persönlichen Gotteserfahrungen. Es trägt den Titel »Wen Gott ruft« und kann für nur 3 Euro bei Kirche in Not bestellt werden. Anruf genügt unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Das war's für heute. Ich hoffe, Sie konnten wieder einige Impulse für die Woche mitnehmen. Einen gesegneten Tag und eine gute Zeit wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.